wirklich auf die Entrückung. Schon allein aus dem Grunde, dass ich dann solche Tage wie heute nicht mehr erleben werde. Dass ich dann so Tage wie heute nicht mehr erleben werde, wo man zu einem Dienst geht und denkt, schaffst du das überhaupt und hält dann die Stimme und klappt das mit der Gesundheit. Und wenn wir einmal bei dem Herrn sind, und deswegen ist das auch so schön, dass die Entrückung wirklich Veränderungen bringen wird. Wenn der Herr kommt und uns zu sich holt, dann wird das gewaltige Veränderungen mit sich bringen. Und nicht nur eben an unserem Körper werden gewaltige Veränderungen stattfinden, sondern auch der Herr wird uns aus der Situation, wo du gerade drin bist, holt er dich raus. Und vielleicht hast du eine gewaltige Not in deinem Leben. Du hast vielleicht Probleme, vielleicht auch in der Gemeinde Probleme, die dir zu schaffen machen, wo du dir Gedanken darüber machst und du wirst herausgezogen aus diesen Umständen. Und auch das, vielleicht macht dir aber auch das in dir wohnende Fleisch, wo wir soeben von gehört haben, also diese alte Natur, die noch da ist, vielleicht macht die uns auch Nöte und Probleme. Und du darfst wissen, wenn der Herr wiederkommt, wenn er uns zu sich nimmt, dann ist endlich diese Zeit vorbei, dass uns das Fleisch, die Sünde in uns noch Probleme macht. Endlich frei von Sünde. Der Herr Jesus ist das Lamm Gottes geworden, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wie wunderbar, dass wir das wissen dürfen, dass wir dann ihn auch sehen dürfen. Das erste Mal den Herrn Jesus sehen. Was wird das für eine Zeit sein, wenn wir haben an den Herrn Jesus geglaubt, wir haben seine Herrlichkeit hier gesehen, seine Schönheit schon hier sehen dürfen, aber dann dürfen wir ihn von Angesicht sehen, dann dürfen wir ihm gegenüberstehen. Und das sind herrliche Momente und deswegen können wir eigentlich uns nur freuen, wenn wir uns mit solchen Themen wie die Entrückung beschäftigen dürfen. Ich habe das hier so genannt, Entrückung, Science Fiction oder Hoffnung der Christen. Wenn man Filme darüber guckt, Left Behind ist ein ziemlich bekannter Film. Ich weiß nicht, ob die wirklich förderlich sind. Also Nicht-Christen würde ich das nicht unbedingt zeigen. Vielleicht kann man es unter Christen sich mal ansehen, um überhaupt mal eine Idee zu bekommen. Aber du wirst dann hinterher immer die Idee im Kopf haben über Entrückung, wie du sie im Film gesehen hast. Auch wenn die im Film total falsch war. Ja? Also diese Dinge führen nur dahin, dass man am Ende dieses Thema der Entrückung eigentlich in ein Reich schiebt. Ja, das ist Science Fiction. Ach, ob das wirklich so ist und dergleichen. Aber die Entrückung ist eben etwas, was in der Bibel steht und das wollen wir auch heute uns angucken. Wir wollen das nicht alles heute erledigen, was zum Thema Entrückung zu sagen ist. Ich möchte eigentlich heute erstmal diesen schönen Bereich der Entrückung vorbringen, die Lehre der Entrückung zeigen und dann vielleicht mal in einem zweiten Teil auch zeigen, wo sind die Probleme, was sind die Auslegungsprobleme, was gibt es da für Schwierigkeiten, wo auch ernsthafte Christen mit ringen. Nämlich auch der Entrückung zum Beispiel die Frage, ist die jetzt vor der Zeit der Drangsal oder mitten in der Drangsal oder nach der Drangsal, wann findet die Entrückung wirklich statt, wann ist der Zeitpunkt? Und das werden wir aber mal in einer anderen Einheit uns vornehmen. Wir als Gläubige, wir haben hoffentlich irgendwie so das Empfinden, dass die Gnadenzeit irgendwie auch mal zum Ende zugeht. Dass die Langmut Gottes, die hat schon so lange geharrt, so lange, dass wir jetzt schon 2000 Jahre nach Christus leben und immer noch dürfen wir warten auf die Ankunft des Herrn. Und der Herr ist heute noch gnädig und wartet immer noch auf Menschen, die sich rufen lassen, die sich bekehren, die von dem Wasser des Lebens nehmen umsonst. Und aber diese Zeit geht zu Ende. Diese Gnadenzeit, diese Langmut Gottes hat irgendwann einmal auch ein Ende. Und wir haben im Alten Testament, lesen wir eine Stelle in Jeremia 6, Vers 4, der Tag hat sich geneigt, denn die Abendschatten strecken sich. Der Tag hat sich geneigt. Und im Neuen Testament heißt es, die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Also der Tag hat sich schon geneigt, aber die Nacht, in der wir leben, die ist auch schon fast vorbei. Und der Tag, an dem der Herr wiederkommen wird, der ist doch sehr nahe. Und ich hoffe, dass wir alle die Zeichen der Zeit erkennen, dass wir anhand auch von prophetischen Aussagen erkennen können, was in unserer Zeit passiert. Wenn wir nur an das Volk Israel denken, was in den letzten, naja, ich sag mal 120, 140 Jahren geschehen ist, dann müssen wir doch staunen, wie Gott auch hinter den Kulissen alles auf diesen zukünftigen Tag vorbereitet. Selbst die Ungläubigen werden eine gewisse Idee davon haben über das Kommen des Herrn oder nicht über das Kommen des Herrn, aber dass irgendetwas passieren muss in dieser Welt. Was gibt es heute nicht für Bündnisse, für Pakte, für Organisationen, den UN-Sicherheitsrat, die UNO, alle wollen irgendwie zusehen, dass es Frieden auf der Erde gibt, dass es irgendwie eine bessere Zeit gibt. Und alle merken, irgendwie wird es eigentlich immer schlimmer. Wenn man dann sowas sieht wie in Amerika mit dem Trump, dann denkt man, vielleicht besteht uns doch eine große Krise bevor. Selbst die Ungläubigen haben ein unbehagliches Gefühl in dieser Zeit. Und es gibt nur einen. Es gibt nur einen, der diese ganzen Probleme lösen kann, die Probleme, die in der Welt sind, lösen kann, dass es wirklich Frieden und Gerechtigkeit geben kann, kann nur einer lösen. Also die Probleme, die in der Welt sind, kann nur einer lösen, aber auch die Probleme, die es zum Beispiel in dem Volk, dem irdischen Volk Gottes, bei den Juden in Israel gibt, auch diese Probleme kann nur eine Person lösen. Und es kann nur gelöst werden dadurch, dass der Herr Jesus wiederkommt. Dass der Herr Jesus hier die Regierung übernimmt und das Reich des Friedens aufrichtet. Und letztendlich wird auch der Herr Jesus auch die Verdorbenheit in der Gemeinde, in der christlichen Kirche auch nur heilen können, wenn er kommt. Wir werden es nicht erleben, dass wir alle Christen zusammen in einem Boot sitzen und in die gleiche Richtung rudern. Das ist uns einfach nicht verheißen. Wenn wir die Bibel aufrichtig lesen, dann werden wir sehen, dass am Ende der große Abfall da sein wird, dass die Entwicklung nach unten geht und nicht nach oben geht. Das heißt nicht, dass jeder in seinem eigenen Leben nicht eine Erweckung erleben kann und nicht ein sehr lebendiger Christ sein kann und auch eine Gemeinde nicht örtlich gesehen mal eine Erweckung erleben kann. Aber das allgemeine Zeugnis der Schrift ist, dass es doch einen Niedergang geben wird. Und nur der Herr Jesus und sein Kommen kann uns da befreien und daraus erretten. Und die Erwartung des Herrn, und das ist eigentlich das, wo es mir im ersten Vortrag jetzt darum geht, dass wir in einer Erwartungshaltung leben, dass wir nicht nur eine Lehre im Kopf haben von der Entrückung, sondern und eine Lehre, die wir festhalten können, sondern dass wir die Kraft dieser Lehre haben, die uns festhält. Das wäre mein Wunsch für diesen Abend, dass wir neu uns aufmachen zu verstehen, was bedeutet das eigentlich, dass der Herr Jesus wirklich wiederkommt und dass der jederzeit wiederkommt. Hast du heute schon mal dran gedacht, dass der Herr Jesus heute wiederkommen kann? Wenn wir das aber tun würden, dann hätte das gewaltigen Einfluss auf unser Leben. Wir würden unser Leben ganz anders erleben. Wenn wir überlegen würden, der Herr kommt morgen wieder, dann würde ich vielleicht zu Hause mal ein bisschen was aufräumen. Dann würde ich vielleicht meine Zeit für andere Dinge einsetzen. Dann hätte das einen Einfluss auf unser Leben. Und darum geht es doch, dass wir hier nicht einfach irgendwelche schönen Lehren verkündigen, sondern dass es irgendwie einen Einfluss hat, einen Eindruck hat auf unser Leben. Und immer dann, wenn es in einer schweren Zeit war, dann war es das Zeichen von denen, die einen Überrest darstellen. Die Bibel kennt den Gedanken des Überrestes. Also da gibt es die Masse, und die Masse, die geht einen Bach runter. So, und dann gibt es aber immer einige, die schräuben sich dagegen, die schwimmen gegen den Strom, die möchten gerne Gott dienen, die möchten gerne Gott die Ehre geben, sie glauben an Gott. Das ist der Überrest, den hat es in jeder Zeit, in jeder Epoche, die Gott mit den Menschen gehandelt hat, hat es immer auch einen Überrest gegeben. Und die Frage ist, gehörst du zu dem Überrest? Damals in Israel, da war die Gefangenschaft und man kehrte aus der Gefangenschaft zurück. Und als man dann aus der Gefangenschaft zurückkehrte, da ging es eigentlich auch nur noch bergab. Und das letzte Buch in der Bibel, im Alten Testament, muss man jetzt sagen, das letzte Buch im Alten Testament sagt dann, wo es wirklich ein Zustand erreicht ist, der ist haaresträubend. Wer das den Propheten Maleachi liest, wird sehen, wie gruselig diese Zeit war, in der Maleachi lebte. Das war wirklich auch, die stellten Gott ganz freche Fragen. Dadurch ist dieser Prophet gekennzeichnet. Und dann heißt es in Vers 16, also 3 Vers 16, da unterredeten sich miteinander, die den Herrn fürchteten, und der Herr merkte auf und hörte, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, die den Namen des Herrn fürchten und die seinen Namen achten. Da gab es also welche, die seinen Namen achteten, die ihn noch fürchteten. Das war der Überrest, und sie unterredeten sich miteinander. Und worüber redeten die? Dann lesen wir in Vers 20, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln. Und dann heißt es sogar noch, und ihr werdet ausziehen und hüpfen wie Mastkälber. Also da sehen wir sehr deutlich, dass es dort einen Überrest gegeben hat, die eine Erwartungshaltung hatten, nämlich, dass die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen wird, dass der Herr, also dass Gott kommen wird und das ganze Elend korrigieren würde. Das war die Hoffnung derer, die in Not waren. Und als es dann in Lukas 2, als der Herr Jesus geboren wurde, da gab es den Simeon. Aber vielleicht sollten wir das auch nochmal mit aufschlagen. Ja, in Lukas Kapitel 2, da gab es den Simeon und da gab es die Prophetin Anna. Und es ist sehr erstaunlich, sie gehörten auch zu einem Überrest. Als Herr Jesus hier geboren wurde, war das Volk wirklich in einem keinen guten Zustand. Und da gab es nur einige wenige, die wirklich noch gottesfürchtig und fromm waren. Elisabeth und Zacharias, die waren übrigens auch solche, die, das sind ja die Eltern von dem Johannes dem Täufer gewesen, die waren sehr gottesfürchtig und gerecht, aber die gehörten zu dem Überrest. Und der Simeon, von dem heißt es in 2 Vers 25, Lukas 2 Vers 25, und siehe, in Jerusalem war ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig, und jetzt heißt es, und wartete auf den Trost Israels. Und von der Anna heißt es in Vers 38, und sie trat zu derselben Stunde herzu, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf Erlösung warteten in Jerusalem. Was war also die Situation? Eine ganz schwierige Situation damals im Volk Israel. Und die Anna und der Simeon und der Zacharias und die Elisabeth gehörten zu diesem Überrest, und sie warteten auf den Trost Israels. Sie warteten auf Erlösung in Jerusalem. Es war ein Überrest da, was kennzeichnet sie? Sie warteten. Und so ist es doch eigentlich heute doch auch, oder? Dass wir auch in einer Phase der Christenheit angekommen sind, wo alles am Boden liegt. Und was ist da unsere, woran sollten wir uns da erinnern? Dass der Herr Jesus wiederkommt. Wenn wir die Sendschreiben an der Offenbarung mal lesen würden und sehen würden, Mensch, da steckt ja eine Kirchengeschichte drin, dann haben wir das Sendschreiben an Philadelphia, das ist das sechste Schreiben. Also da ist Ephesus, da ist Smyrna, da ist Pergamus, da ist Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Und diese ganzen bilden im Prinzip die Geschichte der christlichen Kirche hier auf der Erde. Das ist phänomenal, wie das da beschrieben wird. Die Übereinstimmungen sind nicht zu übersehen. So, und in dem sechsten Sendschreiben an Philadelphia wird eben gesagt, dass da welche waren, die seinen Namen fürchteten und denen die Verheißung gemacht wird, siehe, ich komme bald. Also die eigentlich da, und da heißt es an Philadelphia, siehe, ihr habt eine kleine Kraft. Ja, da ist viel Schwachheit da, da ist viel Kraftlosigkeit da, aber eins wollten sie, das Wort Gottes wollten sie festhalten und den Namen des Herrn hochhalten, und sie waren gekennzeichnet darauf, dass sie warteten auf Gott. Und das kennzeichnet immer einen Überrest. Und wenn du zu diesem Überrest in dieser Zeit gehören willst, dann musst du diese Haltung des Wartens haben. Dann musst du auf deinen Herrn warten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit dem Kommen des Herrn ein wenig auseinandersetzen. Und zur Vorbereitung müssen wir auch noch sagen, die Erwartung, die jetzt zum Beispiel, wir werden gleich was aus dem Thessalonicher Brief lesen, das ist ganz am Anfang des christlichen Zeugnisses gewesen, es war eine ganz junge Gemeinde, aber wenn die das Alte Testament lasen, dann konnten sie nur sehen, es gibt eine Erwartung, es wird auch im Alten Testament davon geschrieben, dass dass der Herr wiederkommen würde oder dass Gott kommen würde in irgendeiner Form. Sie erwarteten einen Messias, einen, der alles an den rechten Platz stellt. Das war im Alten Testament bekannt. Und wenn man was lernen konnte, auch damals in der christlichen Gemeinde, dann war das, dass es etwas gibt, ein Reich hier auf dieser Erde, was von Gerechtigkeit und Frieden gekennzeichnet ist. Das wusste man. Und das ist schon wichtig auch für das, was wir gleich sehen, dass wir uns reinversetzen in die Situation der Gläubigen damals. Und dann verstehen wir auch Bibeltexte besser. Die Thessalonicher zum Beispiel, da wird es gleich noch ein bisschen länger drum gehen, aber die sagen zum Beispiel einmal den Ausruf, darüber wird gesagt, dass sie seinen Sohn aus den Himmeln erwarten. Vielleicht können wir das schon mal aufschlagen, da könnt ihr dann auch gleich drin bleiben im Thessalonicher Brief und mal das erste Kapitel aufschlagen. Und da heißt es von diesen Thessalonichern in 1 Vers 9, denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern, Punkt 1, zu Gott bekehrt habt. Also das, was ihr Herz bisher gefangen hielt, das haben sie weggetan und haben sich zu Gott bekehrt. Wozu? Um den lebendigen Gott zu dienen, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Dazu sind sie bekehrt worden, um ihm zu dienen. Und, was heißt es als drittes, und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Punkt 3, ja? Ist das dein Erlebnis? Wie hast du dich bekehrt? Hast du dich mal bekehrt von irgendetwas weg, was dein Herz gefangen genommen hat? Hast du mal irgendwas weggetan? Punkt 2, dienst du jetzt mit Freuden dem Herrn? Und Punkt 3, erwartest du seinen Sohn aus dem Himmel? Das ist die Frage, die wir uns stellen können, wenn wir diese Verse hier lesen. Die ersten Christen und diese Thessalonicher waren gerade zum Glauben gekommen. Das war eine ganz junge Gemeinde, an die Paulus hier schreibt. Die erwarteten ihren Herrn. Das ist nichts für Gläubige, die 50 Jahre auf dem Weg sind und irgendwie schwer krank sind oder altersschwach sind oder lebensmüde sind oder irgendetwas dergleichen sind. Nein, das waren junge Christen und die waren entsprechend darauf vorbereitet, zu sagen, wir warten, dass der Herr wiederkommt. Der Paulus sagt nicht, oh nee, mit den jungen Gläubigen, da müssen wir nicht über das Wiederkommen des Herrn sprechen, das ist viel zu schwierig. Ja? Nein, er sprach gerade mit den Thessalonichern über dieses Wiederkommen des Herrn. Und mal ganz ehrlich, nehmt mal euren Blick auf Kapitel 2, Vers 19. Da heißt es, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhmes? Nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft? Aha, da ist auch wieder was von einer Ankunft. Dann Kapitel 3 am Ende, Vers 13, da heißt es, um eure Herzen zu befestigen, dass ihr untadelig seid in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft des Herrn Jesus. Ach, schon wieder fürs Wiederkommen des Herrn. Und dann in Kapitel 4, das werden wir gleich lesen, da geht es um die Entrückung. Und dann in Kapitel 5, Vers 23 heißt es noch einmal, dass euer ganzer Geist und Seele und Leib werde untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Also Paulus spricht zu der jungen Gemeinde über das Wiederkommen des Herrn. Das wollen wir mal tief in unser Herz fassen, dass das nicht etwas ist irgendwo für Brüder, die sich auf Konferenzen mal ein bisschen über das Wiederkommen des Herrn streiten können. Ja? Sondern das geht uns alle an, ob der Herr wiederkommt. Und die Christen auch in Korinth, die hatten die Gewohnheit, die begrüßten sich, das war ein Gruß mit Maranatha. Der Herr kommt, der Herr komme, so heißt es dort in 1. Korinther 16, Vers 22. An die Philipper schreibt der Apostel Paulus, woher wir auch den Herrn Jesus als Heiland erwarten. Also auch die Philipper, die sollten eine Erwartungshaltung, in dieser Erwartungshaltung leben. Und der Apostel Paulus spricht, während er hier über die Entrückung spricht, über die wir jetzt gleich etwas intensiver nachdenken wollen, da spricht er von wir, die Lebenden. Er sagt also, die Entrückung ist für die, die leben. Es gibt die, die tot sind, die schon gestorben sind, aber es gibt auch die, die leben. Und für die, die leben, die erwarten den Herrn aus dem Himmel, in den Wolken. Und wenn wir dann noch zu Hause studieren wollen, dann könnt ihr noch Römer 13, Philipper 4 und Jakobus 5 lesen. Immer wieder heißt es, der Herr ist nahe. Also das Neue Testament, wenn wir das lesen, dann wird uns klar werden, die ersten Christen waren dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Erwartungshaltung hatten, dass sie in der Erwartungshaltung lebten, der Herr kommt bald. Und ja, der Herr kommt bald. Aber was hatten sie für ein Wissen von dem, dass der Herr wiederkommt? Sie hatten ja noch, wir haben heute alle die Bibel, ja. Wir können die Bibel zu jeder Tag- und Nachtzeit lesen. Ja, das hatten die damals noch gar nicht. Die war gerade im Entstehen. Aber sie hatten bestimmte Hinweise darüber, dass einmal der Messias wiederkommt, dass Gott kommen würde. So heißt es hier zum Beispiel in Sacharja 14, Vers 5. Und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Das ist im Alten Testament in den Propheten Sacharja schon beschrieben. Also das war etwas, was bekannt war, was man wusste. In Judas 1, oder Judas hat nur ein Kapitel, in den Versen 14 und 15, da wird ein Zitat gebracht von dem Henoch. Der Henoch war der siebte von Adam, das war also ungefähr 700 Jahre nach der Erschaffung des Menschen. Da war die Erde schon in einem so üblen Zustand, danach kam ja auch gleich die Sintflut, ja, in so einem Zustand, dass er eine Prophezeiung aussprach und die hieß, siehe, der Herr ist gekommen inmitten oder mit seiner heiligen Tausende, um Gericht auszuführen gegen alle und zu überführen alle Gottlosen von all ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Das hat dieser Henoch schon damals geweissagt. Das war bekannt. Und das finde ich sehr interessant, dass das ganz am Ende der Bibel, also Judas ist ja der letzte Brief in der Bibel, danach kommt nur noch die Offenbarung, dass im letzten Buch dieses Zitat gebracht wird von Henoch, der im ersten Buch, im Kapitel 5, glaube ich, erwähnt wird. Das ist doch sehr erstaunlich. Aber das war etwas, was bekannt war. Und im Neuen Testament finden wir jetzt, um diesen Gedanken aufzugreifen, ich hatte das gerade schon mit Sacharja, dass auch Sacharja im Übrigen in einer ganz schwierigen Zeit lebte, wo das Volk eben nach der babylonischen Gefangenschaft wirklich wieder sich dem Götzendienst hingegeben hat und dergleichen. Und dass er dann prophetisch von auch einer Zeit spricht, die eben diese große Drangsal darstellt. Und was ist dann seine Hoffnung? Was ist in all diesen Wirren? Worauf weist er dann hin? Und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Und das wird aufgegriffen auch im Neuen Testament, in Offenbarung 11 zum Beispiel, da gibt es diese Szene, die eben auch am Ende der Drangsal, also kurz vor dem tausendjährigen Reich liegt, was noch zukünftig ist, wo der Herr Jesus auf einem weißen Pferd kommen wird und er genannt wird treu und wahrhaftig und er wird dann Krieg führen in Gerechtigkeit. Und dann heißt es in Vers 14, und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit feiner Leinwand, weiß und rein. Das sind natürlich alles Bilder, die hier gebraucht werden. Die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm. Das sind all die Heiligen, ja, und Gott wird kommen mit all seinen Heiligen. Das sind all die, die dann im Himmel sein werden, die den Herrn begleiten werden auf diesem letzten Urteil hin, wenn der Zorn Gottes hier über diese Erde ausgegossen wird und das tausendjährige Reich dann am Ende beginnen kann. Aber das war bekannt, dass Gott kommen wird mit all seinen Heiligen. Und auch der Thessalonicher Brief, das haben wir gerade in Kapitel 3 gelesen, da heißt es eben auch, um eure Herzen zu befestigen, dass ihr untadelig seid in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Also das ist erstmal etwas, was wir immer finden im Alten und Neuen Testament, dass der Herr Jesus kommen wird mit all seinen Heiligen. Aber das ist jetzt ein Problem, oder? Jetzt gibt es, der Herr wird kommen mit all seinen Heiligen. Ja, wie soll das funktionieren? Also mit allen seinen Heiligen. Also da gibt es jetzt schon Millionen von Gläubigen, die sind gestorben. Und dann gibt es Millionen von Gläubigen, die leben noch. Und die sollen jetzt aber bei dem Erscheinen, wenn der Jesus wiederkommt, in Macht und großer Herrlichkeit, dann sollen sie ihn begleiten. Aber wie passiert das denn dann? Wie geht denn das, dass die Toten und die Lebendigen, wann kommen die denn zum Herrn? Die müssen erstmal zum Herrn und dann wieder zurück. Also wie funktioniert das Ganze denn? Da treten Fragen auf und auch Fragen bei den Thessalonichern traten da auf. Was ist denn jetzt hier? Die Thessalonicher fragten in Kapitel 4, Vers 13, können wir das jetzt lesen, den Abschnitt werden wir gleich auch komplett lesen noch. Da heißt es: Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend seid, damit ihr nicht betrübt seid, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Es geht also hier darum, die hatten nämlich auch die Frage, ja Moment, wie soll das gehen? Wir wissen, der Herr kommt mit all seinen Heiligen, aber jetzt sind doch schon alle, da sind doch schon etliche tot. Wie soll das denn alles funktionieren? Die hatten vielleicht gedacht, Mensch, die würden dieses Reich verpassen, was der Herr hier auf dieser Erde gründen würde. Und ich bin so froh, dass die Thessalonicher diese Frage hatten. Ja? Denn das, wir bekommen heute eben die Antwort darauf von dem Apostel Paulus, wie das funktioniert, wie Gott das macht, dass wenn der Jesus wiederkommt, wenn der Messias kommt mit all seinen Heiligen, was dem zuvor passieren muss, damit das überhaupt erst passieren kann. Und das ist eben das, was wir Entrückung nennen. Es muss etwas passieren, damit das passieren kann, was alle wussten. Nämlich, dass der Herr kommen wird mit all seinen Heiligen. Und jetzt lesen wir mal den Text, der heißt hier: Wir wollen aber nicht, Brüder, da sind im Übrigen auch immer die Schwestern mit angesprochen, ich sage das mal immer nur noch mal dazu, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend seid. Ich finde das immer schön, dass Gottes Wort nicht möchte, dass wir unwissend sind. Wenn wir unwissend sind, dann liegt das an uns. Gott möchte gerne, dass uns zu Wissenden machen. Er möchte uns einweihen in seine Geheimnisse. Er hat uns ganz viele Geheimnisse offenbart, aber er möchte nicht, dass die für uns geheim bleiben. Die können meinetwegen für die Ungläubigen geheim bleiben, aber nicht für uns Christen, da sollen die offenbart werden. Gott möchte, dass wir Wissende sind, damit ihr nicht betrübt seid, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Ach, ist das schön, ja? Dass ihr nicht betrübt seid, auch ein schöner Ausdruck. Die waren in große Not geraten. Und jetzt nimm mal nicht die Not, du hast vielleicht nicht die Not, was mit den Entschlafenen passiert, ja? Okay, ja? Du hast aber vielleicht eine andere Not in deinem Leben. Und jetzt heißt es hier, dass ihr nicht betrübt seid. Was bietet, Gott möchte nicht, dass wir betrübt sind. Und er bietet uns dann etwas an, und zeigt uns etwas, was uns hilft, nicht betrübt zu sein. Und deswegen kommt jetzt eben die Beschreibung dessen, wie der Herr Jesus wiederkommen wird. Ja, und in dieser Situation, das ist eigentlich egal, auch in Johannes 14, wo die Jünger sich eine große Not hatten, die merkten, oh, der Herr, der wird uns jetzt verlassen und er will uns jetzt hier vorbereiten. Und der Herr merkte richtig, wie sie betrübt wurden und bestürzt wurden. Und dann sagt der Herr Jesus die schönen Worte: Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an mich, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich werde zum Vater gehen, aber ich werde wiederkommen und ich werde kommen und euch zu mir nehmen. Er weist also in dieser Bestürzung darauf hin, dass der Herr wiederkommen wird. Und wir dürfen uns auch in der Not, in der wir sind, immer wieder daran erinnern, dass der Herr Jesus einmal wiederkommen wird und alle Not wird ein Ende finden. Das ist schön, dass wir das haben. Und hier, der Apostel Paulus stellt dem Betrübsein den Herrn Jesus gegenüber. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben ist, also er weist jetzt auf Jesus hin, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Das ist die Erklärung, die der Apostel Paulus jetzt auf den Stirnen der Thessalonicher gesehen hat, wo es ja in Vers 13 im dritten Kapitel hieß, dass es vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Also es gibt eben ein Kommen des Herrn mit allen seinen Heiligen. Und hier in 1. Thessalonicher 4 gibt es ein Kommen für die Heiligen, für die Gläubigen. Der Herr Jesus wird aus dem Himmel für sie kommen, um dann danach mit ihnen kommen zu können. Das ist der Punkt an dieser Stelle. Es sind also zwei verschiedene Phasen des Kommens des Herrn, die wir hier unterscheiden müssen. Ich spreche immer gerne nur von zwei Kommen des Herrn. Ja? Das erste Kommen ist, als der Jesus hier in die Welt kam, als er Knechtsgestalt angenommen hat, als er Mensch wurde. Und das zweite ist, wenn er wiederkommen wird. Und dieses letzte, dieses zweite Kommen, das wird in zwei Phasen stattfinden. Nämlich einmal, dass der Herr Jesus für die Seinen kommt, um dann mit den Heiligen, mit den Seinen zu kommen, um dann wirklich in Macht und Herrlichkeit hier auf dieser Erde sein Reich aufzurichten. Das sind diese zwei, ist die Frage, die hier im Raum steht und die beantwortet wird. Natürlich eben auch im Blick auf die Entschlafenen, dass sie eben auch Sicherheit hatten, was jetzt mit diesen Toten in Christus geschehen wird. Und das ist eigentlich auch schön, wenn wir das schon mal erlebt haben, dass wir jemanden, den wir lieb gehabt haben, den mussten wir gehen lassen, dann ist es sehr schön zu wissen, was passiert denn eigentlich? Wann sehe ich die denn wieder? Wie funktioniert denn das alles? Und das klärt der Apostel hier auf. Und ich finde auch ein Gedanke, wo es wirklich wert ist, darüber nachzudenken, dass es hier heißt, den Ausdruck Entschlafenen, durch Jesus Entschlafenen. Die Bibel spricht bei Christen, die sterben, also die neues Leben haben, die sich bekehrt haben, die wirklich in einer Beziehung zum Herrn leben, da spricht Gottes Wort nicht davon, dass sie sterben. In der Regel spricht Gottes Wort immer davon, dass sie entschlafen sind. Auch der Lazarus ist entschlafen. Der Herr sagt, er schläft. Und das ist so deshalb so wichtig, weil wenn wir unsere Lieben in das Grab legen, dann legen wir da einen Körper hin. Das ist nur Materie. Der Geist und die Seele sind längst beim Herrn. Ja? Aber der Leib, der schläft, möchte ich mal sagen, und der wird am Ende der Tage, dann wenn der Herr wiederkommt, wird er auferweckt. Gott weiß, die Atome alle wieder zusammenzufügen. Gott weiß das. Aber der Geist und die Seele, die sind sehr, sehr lebendig. Der Paulus sagte, bei Christus zu sein ist weit besser. Er hat Lust abzuscheiden. Also er hat bestimmt keine Lust gehabt, jetzt irgendwie eine Million von Jahren zu schlafen oder 1000 Jahre zu schlafen oder was auch immer. Ja? Ich meine, vielleicht hat er so viel gedient, dass er gesagt hat, ich könnte ein bisschen Ruhe gebrauchen, kann schon sein. Aber das meint er damit nicht. Ja? Oder der Schächerer am Kreuz. Ja? Da sagt der Herr zu ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und da zu schlafen oder was? Ja? Nein, also es gibt Gläubige, die glauben wirklich, alle Toten, die schlafen dann so lange, bis der wiederkommt. Ja? Nein, das kann ich persönlich nicht sehen, dann hätte der Paulus sich sicherlich nicht so darauf gefreut. Aber ich finde auch einen wichtigen Gedanken, durch Jesus entschlafen. Ja? Keiner stirbt an einer Krankheit. Keiner stirbt an einer Krankheit. Natürlich, nach außen hin stirbt einer an Krebs oder so weiter. Aber er stirbt vor allen Dingen am Willen Gottes. Durch Jesus entschlafen. Wir können sagen, ja, wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann ist der gläubig war, durch Jesus entschlafen. Wir können diese Sache aus der Hand des Herrn an den Christen sagen, nicht einfach, oh, was war das für ein Schicksal und das war die und die Krankheit. Nein, es war der Zeitpunkt, auch wenn wir ihn nicht verstehen, dass er durch Jesus entschlafen ist. Und ich finde, das ist eine Hoffnung. Hier heißt es nicht so wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Ihr Thessalonicher, ihr müsst nicht so sein wie die. Wisst ihr, ihr dürft traurig sein, wenn die Lieben von uns gehen, die wir lieb gehabt haben und so weiter. Denn ihr dürft auch mal weinen. Der Herr hat sogar mit der Maria oder Martha, mit der Maria geweint am Grab des Lazarus. Ja, wir dürfen weinen, auch der Herr hat geweint. Aber wir sind nicht ohne Hoffnung. Wir sind nicht ohne Hoffnung. Wenn wir an einem Grab von einem Ungläubigen stehen, dann ist das hoffnungslos. Das ist wirklich. Habt ihr mal am Grab von einem Ungläubigen gestanden? Das ist hoffnungslos. Aber wir dürfen doch darüber hinaus schauen. Also, gegen Betrübnis hilft, auf den Herrn zu schauen. Das ist Vers 13. Und das sagt jetzt eben auch der Apostel Paulus. Was macht er nämlich? Ihr sollt nicht betrübt sein, sondern, was heißt es dann? Denn ich brauche echt mittlerweile eine Brille, es gibt es nicht. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Also die Situation ist, schaut doch auf Jesus. Ihr habt jetzt Probleme mit den Entschlafenen, die sind gestorben. Ja, Jesus ist auch gestorben. Ihr habt ein Problem damit, dass sie aufstehen werden, aber Jesus ist doch auch auferstanden. Ihr glaubt an das eine, dann könnt ihr auch an das andere glauben. Und das Herrliche eigentlich an dieser ganzen Beschreibung, die wir hier finden, ist, ich weiß nicht, ob ich das jetzt zusammenkriege, ja, aber Jesus ist gestorben. Ja? Der Jesus ist gestorben. Der Jesus ist auferstanden. Der Herr Jesus ist zum Himmel aufgefahren, Apostelgeschichte 1, und der Herr Jesus ist in das Vaterhaus gegangen. Er hat sich zu Rechten des Vaters auf den Thron seines Vaters gesetzt. Er ist bei dem Vater. Und wisst ihr, wir sind so sehr mit dem Herrn Jesus verbunden, dass das Gleiche auch für uns gilt. Und der Herr Jesus wird dann irgendwann wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Das ist das, was den Herrn Jesus betrifft. Und jetzt überleg mal, was dich betrifft. Bist du nicht mit Christus gestorben? Ist es nicht gerade, weil er gestorben ist, auch unsere Hoffnung, dass wir auferstehen werden? Kolosserbrief schreibt, dass wir auferweckt sind sogar schon. Ja? Wir sind auferweckt. Wir werden entrückt werden. Wir werden zum Himmel gehen, wie der Jesus auf dem Ölberg. Die Jünger gucken nach oben und weg war er. Ja? In den Wolken verschwunden. Genau dasselbe wird mit uns auch geschehen. Wir werden auffahren in den Himmel, in den Wolken werden wir verschwinden. Ja? Wir werden ihn treffen in den Wolken. Und wo werden wir landen? Im Haus des Vaters. Also genau das, was der Jesus durchgemacht hat. Und was werden wir dann machen, wenn der Jesus wiederkommt? Dann werden wir mit ihm herrschen und mit ihm regieren. Wir werden mit ihm kommen. Er wird kommen mit all seinen Heiligen. Also so eng sind wir mit dem Herrn Jesus verbunden, dass uns das doch vor jeder Betrübnis irgendwie bewahren sollte. Er weist auf den Herrn Jesus hin, das ist wunderschön hier an diesen Versen zu sehen. Und jetzt kommt die eigentliche Erklärung. Jetzt kommt Vers 15 bis Vers 18. Und jetzt müsst ihr wirklich, diese müsst ihr nochmal dick einmalen, diese Klammern. Die stehen im Grundtext nicht drin, ich weiß das auch. Ja? Aber wenn man das nicht erkennt, dass es hier um einen Einschub geht, dann wirst du auch das Wesen der Entrückung nicht verstehen. Und ich bin so froh, dass hier weise Leute diese Klammer gesetzt haben. Diese und gezeigt haben, das ist jetzt nur ein Einschub, das ist eine Erklärung für das, was vorher beschrieben worden ist. Aber jetzt nehmt bitte nochmal, nehmt auch euren Finger darauf, Vers 14, noch einmal. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Was ist denn das für eine Situation? Mit ihm bringen, das ist das, was wir die ganze Zeit gesehen haben. Der Jesus wird einmal in Macht und Herrlichkeit wiederkommen und alle Heiligen mit ihm. Das ist die Situation. So, und jetzt nehmen wir den Klammersatz weg, der geht bis Vers 18 und jetzt lesen wir weiter. Schade, dass das jetzt das fünfte Kapitel ist. Es gehört eigentlich alles zusammen. Da heißt es, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Also hier wird ganz deutlich gezeigt, wenn der Herr Jesus wiederkommt, über die Zeitpunkte brauchen wir euch, da ist es nicht nötig, mit euch darüber zu unterhalten. Da gibt es im Alten Testament ganz viele Sachen drüber, da brauchen wir nicht drüber. Aber was er erklärt in dem Klammersatz, das ist jetzt von entscheidender Bedeutung. Denn das ist nicht das, womit Vers 14 aufhört, nämlich dass er kommen wird mit den Entschlafenen oder die mit ihm zu bringen, sondern hier geht es darum, dass es da geht es ja um das Wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Und da geht es eben dann auch in Kapitel 5 drum. Wenn ihr da weiterlesen würdet, dann heißt es, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn, und das ist das Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit, wenn es um den Tag des Herrn geht, so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie aber sagen, Frieden und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Das wird nach der Entrückung stattfinden. Das ist nicht unser Teil. Das ist das, was am Tag des Herrn stattfinden wird. So, und das, was aber uns betrifft, ist eben das, was in dem Klammersatz hier geschrieben wird. Hier wird jetzt eben erklärt, wie das funktioniert, dass der Herr nicht nur mit den Seinen kommt oder mit den Heiligen kommt, sondern dass er erstmal kommt für die Seinen. Und dort haben wir dann zuerst das Wort in der Klammer, denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn. Was ist denn das Wort des Herrn? Habt ihr euch da mal Gedanken drüber gemacht? Das Wort des Herrn, dieses sagen wir euch im Wort des Herrn. Hat das jetzt der Herr Jesus mal gesagt oder sowas? Ja? Der Jesus hat ja auch eine Endzeitrede gemacht, über sein Kommen gesprochen. Ist das jetzt das Wort des Herrn, was er sagt? Überhaupt nicht, weil es ist eine ganz andere Situation, die er hier schildert. Im Wort des Herrn, das kommt öfters vor, dieses im Wort. Mir fehlt die Zeit, das könnt ihr mal zu Hause nachlesen. Aber in Galater 1, Vers 12 ist ein ähnliches Wort, dass der Apostel Paulus etwas von dem Herrn empfangen hat. Der Apostel Paulus ist ja das auserwählte Gefäß gewesen, Apostelgeschichte 9. Gott hat sich ein Gefäß bereitet, wo er gesagt hat, ihm werde ich Dinge offenbaren, das werde ich keinen anderen so offenbaren. Er hat etwas empfangen von Gott. Er ist der dazu auserkoren war, den Willen Gottes zu erkennen. Und er hat eben empfangen, zum Beispiel Galater 1, Vers 12, da geht es um das Evangelium. Das Evangelium hatte er von Gott in einer Offenbarung empfangen. In 1. Korinther 11, Vers 23 geht es um das Abendmahl. Das hatte er nicht empfangen von den Jüngern und hatte das gehört von denen, was die da am letzten Abend gemacht haben, sondern da heißt es, dass wie er es empfangen hat von dem Herrn Jesus. Er hat das empfangen, ein Wort des Herrn empfangen und hat diese Dinge dann den Korinthern weitergegeben. Und in Epheser 3, Vers 3, da geht es um das Geheimnis des Christus, da geht es um die Stellung, die wir in dem Herrn Jesus haben, und über unsere christliche Stellung. Das hatte er auch empfangen. Er hatte das Geheimnis empfangen und er hatte das in einer Offenbarung empfangen und hatte das jetzt, das, was vor ewigen Zeiten verborgen war, hatte er jetzt ans Licht gebracht. Und in 1. Thessalonicher 4, Vers 15, da haben wir es eben nochmal, das Wort des Herrn. Da geht es um die Entrückung. Auch das war etwas, was er empfangen hatte. Und dieser Klammersatz sagt ja gerade das aus, was sie noch nicht wussten. Sie wussten, Christus wird kommen mit seinen Heiligen, aber sie wussten nicht, wie soll das funktionieren. Und das bekommt der Apostel Paulus jetzt offenbart oder hat offenbart bekommen von Gott. Und das gibt er jetzt hier in diesem Klammersatz eben auch weiter, wie das funktioniert. Das konnten die aus keiner alttestamentlichen Schriftstelle finden. Dass in 1. Thessalonicher 3, Vers 13 bei der Ankunft des Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen, das hätten die im Alten Testament finden können. Aber das, was hier in dem Klammersatz steht, das konnte man nicht im Alten Testament finden. Und so beginnt das erstmal, dass er wirklich sagt, hier, pass auf, das ist ein Wort vom Herrn. Das ist nicht mein Wort gewesen, sondern das ist ein Wort vom Herrn gewesen. Dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn. Wir, die Lebenden. In Vers 17 heißt es nochmal, danach werden wir die Lebenden, die übrig bleiben. Der Apostel Paulus zählt sich also selber mit dazu. Ja, wir, die Lebenden. Für den Apostel Paulus gab es auch eine Naherwartung. Auch er wollte auf den Herrn warten und hielt es für möglich, dass der Herr jederzeit wiederkommen konnte. Natürlich zeigt auch gerade das Wir, die Lebenden, an, dass es eben zwei Gruppen gibt. Es gibt eben die einen, die schon entschlafen sind, und die einen, die leben. Und die gibt es natürlich in jedem Zeitalter, in dem wir entsprechend leben. Also, aber ich möchte damit sagen, dass es eine Erwartungshaltung gab, auch bei dem Apostel Paulus, möglicherweise, dass der Herr kommt noch zu seinen Lebzeiten. Hinterher im Timotheusbrief lesen wir, dass der Herr, der Paulus eine Offenbarung hatte, dass er wohl noch vorher sterben würde und nicht entrückt werden würde. Aber das ist dann in den letzten Briefen, die der Apostel Paulus schreibt. Bei der Ankunft des Herrn, also wir, heißt das, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn. Und wenn ihr fleißig die Bibel studiert, ist das ein nicht so einfaches Wort, die Ankunft des Herrn, weil die Ankunft des Herrn kann eben bedeuten, die Phase der Entrückung, also dann, wenn der Herr Jesus wiederkommt und die Seinen zu sich nimmt und die Toten auferweckt. Das kann die Ankunft des Herrn sein, aber die Stellen, die wir jetzt gerade im Thessalonicher Brief alle noch über die Ankunft gelesen haben, die bedeuten alle, dass der Herr wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Also von der zweiten Phase spricht die Ankunft. Also bei Ankunft müssen wir immer den Zusammenhang beachten, in der dieses Wort dann steht. Viel schöner an diesem Wort finde ich, dass Ankunft, ihr kennt das vielleicht vom Flugzeug oder so, ja. Du fährst irgendwo jemand hin und der will mit dem Flugzeug wegfliegen, dann steht da immer so eine Tafel, Ankunft und Abflug. Ich wollte schon Abkunft sagen. Ankunft und Abflug, ja. Und das ist nicht das, was das hier meint, ja. Bei einer Ankunft wird es dann auch immer wieder ein Abflug geben, ja. Aber wenn der Herr wiederkommt, dann wird es keinen Abflug geben, es sei denn, wir fliegen mit ihm ab, ja. Aber dann werden wir bei ihm sein. Das heißt, der Herr, das Wort, die Wortwurzel, das bin ja auch kein Experte in solchen Sachen, ich habe dann immer so ein Strong-Lexikon und so weiter, da steht drin, Dasein. Ja, also wenn ich davon ausgehe, dass einer bleibt, wenn einer nicht mehr fortgeht, ja, das bedeutet dieses Wort Ankunft. Das finde ich so schön, dass der Herr Jesus nicht einfach ankommt, um dann wieder wegzugehen, sondern dass wir dann bei ihm bleiben werden. So heißt es ja dann auch hier am Ende, dass wir alle Zeit bei dem Herrn sein werden. Wie schön, ja. Und viele übersehen, dass das im 5. Kapitel in Vers 10 diese schönen Worte stehen, der für uns gestorben ist, der Herr Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, sei es, dass wir wachen oder dass wir schlafen, zusammen mit ihm leben. Also es ist eine Zeit, wo der Herr Jesus nicht mehr weggehen wird. Ja? Wir werden immer bei ihm bleiben. Das ist schön. Ne? Bleibst du jetzt auch immer bei ihm? Ja? Also ich meine, so ganz praktisch gesehen. Ja? Ja, da bleiben wir manchmal nicht so bei ihm. Ja? Aber wir bleiben dann immer bei ihm. Ja? Dann wird uns nichts mehr hindern, dann sind wir bei ihm. Merkt ihr, das Thema Entrückung, ich weiß nicht, mit welchen Gefühlen ihr hingekommen, ach, jetzt wird es wieder lehrmäßig und dann wird wieder Entrückung vor der Drangsal in der Mitte und so weiter. Ja, da müssen wir uns auch drüber unterhalten, aber wisst ihr, ich möchte eigentlich erstmal unser Herz bewegen für dieses Thema, dass wir erstmal das Schöne an dieser ganzen Sache sehen. Dann können wir uns hinterher mal die Probleme damit anschauen, die da vielleicht auftauchen können. Aber das sind eigentlich Sachen, da kann jeder, sollte jeder Christ ein Ja zu finden zu diesen Punkten. Denn das ist das, was hier im Wort uns mitgeteilt wird. Und dann heißt es in Vers 16, denn der Herr selbst, er schickt nicht irgendwie Engel oder irgendwie einen Erzengel, Michael oder sowas, ja, der ja sich sehr bemüht hat um das Volk Israel im Alten Testament. Er kommt persönlich. Das ist so, wenn du verlobt bist und heiraten willst und du holst dann deine Liebste vom Bahnhof ab, ja, da schickst du ja auch nicht irgendjemanden hin und sagst, Mama, kannst du die meine Zukünftige abholen, ja, vom Bahnhof, ja. Aber kannst du das mal machen, ja. Nein, hier steht der Herr selbst. Und ich finde das Wort so schön, ich hoffe, das steht auch im Grundtext, der Herr selbst, ich habe da nicht nachgeguckt, selbst. Es gibt so schöne Worte, wie dass der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Der die Versammlung geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Oder dass der Herr Jesus sich selbst erniedrigt hat und Knechtsgestalt angenommen hat. Der Jesus selbst hat das gemacht. Er übergibt das hier nicht irgendjemanden, sondern die er so sehr geliebt hat. Seine Kinder, ja, das sind ja natürlich die Kinder des Vaters, aber seine Braut holt er persönlich ab, denn der Herr selbst finde ich, ein sehr schöner Ausdruck und möchte da nicht einfach drüber hinweggehen. Ja, der Herr kommt selbst. Und das ist vielleicht mal zum Unterschied auch zu sagen, wenn der Herr Jesus in der Endzeitrede von seinem Wiederkommen in Macht und Herrlichkeit spricht, dann spricht er dort zu solchen, die Juden sind, die Israeliten sind. Und da heißt es, dass er seine Engel aussenden wird und sie versammeln wird von allen Enden der Erde. Da sendet er, da kommt er nicht selbst. Ja? Merken wir, dass wir in eine Stellung gebracht worden sind vor Gott, dass der Herr sagt, das lasse ich mir nicht entgehen. Das mache ich selbst, das übernehme ich. Und das wird er machen mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes, mit gebietendem Zuruf. Das ist ein Kommandoton, der hier, ein Befehlsruf, der hier gemacht wird. Also, ich meine, so, na, also wir müssen immer ein bisschen vorsichtig sein, rein lehrmäßig müssen wir sagen, hier geht es nicht bei der Entrückung, dass der Bräutigam seine Braut holt. Ja? Der Gedanke steckt natürlich da drin und der Herr freut sich natürlich darauf, dass er seine Braut dann endlich in Empfang nehmen kann. Aber hier geht es nicht in erster Linie darum, sondern hier geht es um diesen gebietenden Zuruf. Ja, ich werde nicht meiner Frau mit einem gebietenden Zuruf sagen, jetzt komm mal hierher. Ja, sondern hier geht es wirklich darum, hier wird jemand entrückt aus den Wirren der Zeit. Ja, herausgerissen. So heißt im Übrigen auch das Wort entrückt. Das ist ein griechisches Wort, was heißt wegreißen. Jemanden herausreißen aus etwas, mit Macht jemanden hinwegnehmen, mit der Stimme eines Erzengels. Also das ist ja sowieso etwas, wo wir vorher zittern würden. Ja, Erzengel, keiner hat ihn gesehen, aber man stellt sich das ja so vor. Was ist das für ein Engel? Gibt ja nur einen, ja? Also zumindest in der Bibel, da gibt es nur den Michael als Erzengel. Und mit der Posaune, also dreifacher Ruf, der hier erscheint. Manche haben da die Auslegung gebracht, ich finde die nicht so schlecht, aber ist natürlich auch ein bisschen Spekulation. Warum drei? Der gebietende Zuruf ist vielleicht, wie der Herr Jesus zum Beispiel den Lazarus aus den Gräbern, da hat er einen Toten mit, komm heraus, ja, das war der gebietende Zuruf. Ja. Das sind vielleicht die Toten in Christus, die jetzt schon alle Gläubigen der Gnadenzeit, die nicht mehr leben, die werden mit diesem gebietenden Zuruf gerufen, ja, dass sie aus den Gräbern kommen. Die Stimme eines Erzengels, wenn wir das untersuchen, der Erzengel hat immer mit Israel zu tun. Ja, selbst in der Offenbarung, wo es im Kapitel 12 darum geht, geht es wieder um Israel. Auch in Daniel 10 und Daniel 12 und auch im Judasbrief. Da wird der Erzengel viermal erwähnt, Erzengel Michael. Das ist der einzige Erzengel, den wir haben. Und der hat immer was mit dem Volk Gottes zu tun. Und da können wir daran denken, dass auch wenn der Herr Jesus eben wiederkommt mit diesem gebietenen Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels, dass er auch die Toten, die vor der Gnadenzeit waren, also ein David, ein Abraham, ein Mose, ein Adam, ein Abel, dass sie alle entrückt werden. Ja, sie werden alle lebendig machen. Es ist nicht so, dass es ja nur die Auferstehung der Gemeinde gibt oder die Entrückung der Gemeinde ist, sondern es werden alle die Toten auferweckt, die in Christus sind, die in Christus gestorben sind. Auch ein Abel, der hat auch schon verstanden, dass ein Opfer nötig war. Ein Mose, ein Abraham. Sie wussten alle etwas davon, auch wenn sie Christus nicht kannten. Mose, der hat die Schmach des Christus getragen. Wieso soll er dann nicht in Christus auch gestorben sein? Ja, also da ist vor allen Dingen ist die Auferstehung, wird auch in der Bibel, ich habe das mal zum Bibelstudium dabei geschrieben, wird genannt die Auferstehung der Gerechten oder die Auferstehung des Lebens, steht in Johannesbrief. Also es ist nicht nur eine Auferstehung der Gläubigen, sondern eben auch eine Auferstehung der Gerechten, und dazu gehören eben auch die alttestamentlich Gläubigen. Und mit der Posaune Gottes, das sind vielleicht die Lebenden, dass sie diese Posaune hören, jetzt macht euch auf. Ja, die Posaune war damals dafür, dass das Volk sich sammeln sollte und sich aufmachen sollte. Im 4. Mose 10 wird einmal gesagt, dass es zwei Posaunen gab. Einmal, dass man sich versammeln sollte und einmal Abmarsch. Ja, und die letzte Posaune ist Abmarsch. Ja, jetzt geht's los. Ja, wir, die Lebenden, die aus diesen Wirren herausgenommen werden. Die letzte Posaune, darf ich das mal nur für die Strategen unter euch mal in der Fußnote sagen, die letzte Posaune hat nichts mit Offenbarung zu tun, ja? Ihr wisst das, diese Gerichte, die dann kommen, in der Offenbarung ab Kapitel 6, da kommen die Siegelgerichte, da kommen die Posaunengerichte und dann kommen die Schalengerichte. Und dann gibt es Posaunen, sieben Posaunen, und manche haben gedacht, naja, das ist bei der siebten Posaune, dann kommt der Herr, dann kommt die Entrückung. Aber das hat damit gar nichts zu tun, weil die Offenbarung hier, wo das hier geschrieben wurde, gab es die Offenbarung noch. Die ist erst 30, 40 Jahre später geschrieben. Und das hätten die Thessalonicher überhaupt nicht begreifen können, was hier die letzte Posaune, dass das jetzt die siebte ist von der Offenbarung. Aber das jetzt mal Klammer auf, Klammer zu für die Strategen unter euch. So, also das ist vielleicht so eine Auslegung, die man da führen kann mit diesen drei verschiedenen Zurufen. Einmal den gebietenden Zuruf, dann die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes. Und zugleich mit ihnen entrückt werden, also da werden dann die Toten, werden zur gleichen Zeit, die werden sogar einen Tick eher auferweckt, lesen wir hier. Ja? Also ein Wimpernschlag eher werden sie, kommen sie uns sogar noch zuvor und dann werden wir zusammen dem Herrn entgegengerückt in Wolken in der Luft. Das ist ein wunderbares Ereignis, womit wir uns ermutigen sollen. Und das möchte ich auch mal sagen, dann hier steht nicht, da werden nur die Treuen entrückt, ja? Also die hier in Treue gelebt haben, sondern es werden alle entrückt, die Kinder Gottes sind, die in Christus sind. Und ich fand dieses Bild so herrlich, da könnt ihr euch jetzt hier mal so eine Truhe vorstellen, ich hätte das gerne mal selber gemacht, aber fehlt mir auch die Zeit und dieses Material dafür, die Nägel hätte ich vielleicht noch gehabt, also nimmt ihr hier eine Truhe und da sind ganz viele Nägel drin und da sind ganz tolle Nägel, ja, die sind ganz neu und dann gibt es da rostige Nägel und dann gibt es da krumme Nägel und alles mögliche, ja. Und jetzt, wenn ich jetzt so ein starkes Magnet darüber halten würde, was glaubt ihr, was wird dann passieren? Dann kommen nur die schönen Nägel da dran, ne? Nur die guten Nägel, die werden dann an dem Magneten heften, oder? Ah, da ist auch der krumme Nagel dran, ja? Auch der rostige Nagel dran. Und wir sind manchmal solche krummen Nägel und solche rostigen Nägel, aber wir werden dann auch dabei sein. Der Herr, es gibt keine Teilentrückung oder eine Entrückung von besonders frommen Leuten, wie manchmal gesagt wird. Der letzte Punkt der Klammer ist eben, dass wir dann gesagt bekommen, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ist das nicht etwas Wunderschönes, dass wenn wir an die Entrückung denken, dann ist das ein Mutmacher. Wenn wir an Entrückung denken, wisst ihr, manche, die gibt es, die glauben, dass wir noch durch die Drangsal gehen müssen. Das wäre ein Mutmacher, wa? Wenn wir dann sagen, ja, ermutigt euch mit der Entrückung, ja, und du denkst dann dran, ja, aber wenn die Entrückung kommt, dann muss ja vorher noch die Drangsal bestehen und die ist so heftig, wie noch nie eine Drangsal auf dieser Erde war. Ach nö, die Entrückung können wir lieber nach hinten schieben. Ja? Das wäre meine Haltung, ja, wo ich sagen würde, da möchte ich lieber vorher sterben, als erst die Entrückung zu erleben, wenn die nach der Drangsal stattfinden soll. Also die Entrückung war ein richtiger Mutmacher gewesen und das sollte es auch für uns sein. Und es ist hier sehr schön zu lesen, dass ihr alle Zeit bei dem Herrn sein werdet. Wisst ihr, das ist nicht so, dass wir dann erstmal da oben angekommen alle unsere Segnungen zählen und ein Paketchen auspacken und so weiter. Ja? Obwohl eigentlich, wenn wir die Segnungen nehmen, die der Dirk angesprochen hat, dann wird das genauso sein. Denn jede Segnung, jede geistliche Segnung hat mit dem Herrn Jesus zu tun. Und er ist dann das Zentrum, nicht das Land, was wir da sehen wollen. Und wie wunderbar das ist. Ist alles wunderbar, das wird toll sein im Himmel, aber das, was unsere Herzen wirklich bewegen wird, dass wir den Herrn Jesus sehen, dass wir alle Zeit bei ihm sein werden. Und damit möchte ich auch an sich schließen, das andere mache ich mal zu einem anderen Zeitpunkt, aber damit möchte ich doch schließen, dass es eben so auffallend in diesem Abschnitt ist, dass die Gläubigen immer wieder mit dem Herrn Jesus verbunden werden. Das ist natürlich auch überhaupt nicht, wenn wir so ein bisschen mit der christlichen Lehre vertraut sind, dass wir der Leib Christi sind. Wir sind nun mal sein Leib. Wir sind aufs Engste mit ihm verbunden. Und das kommt hier in diesem Absatz sehr deutlich zum Ausdruck. Da heißt es zum einen, die durch Jesus Entschlafenen. Dann heißt es, mit, die er mit ihm bringen wird, dann die Toten in Christus und dass wir dem Herrn entgegengehen und bei dem Herrn sein werden. Also hier geht es wirklich sehr schön darum, dass Christus unser Ziel sein wird. Und ich habe noch das Lied darunter geschrieben, was gedichtet worden ist. Wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, dort eine Wohnung im Himmel mir gibt, wird doch nur Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Das ist das Wesentliche, was wir festhalten sollen in Bezug auf die Entrückung. Nicht die ganzen Probleme, die damit verbunden sind, sondern die Hoffnung, die wir als Christen haben dürfen, dass diese Dinge wirklich auch lebensverändernd sind. Nicht nur, dass die Entrückung unser Leben völlig verändern wird, sondern dass wir jetzt schon unser Leben verändern lassen, dass die Wahrheit uns trägt, dass die Wahrheit uns hält. Und wenn das wirklich so ist, dann wird eins passieren, dass diese Wahrheit wird uns trennen von dieser Welt. Warum? Weil der Herr Jesus im Himmel ist, der, um den es sich dreht, der unser Ein und Alles sein sollte, der ist im Himmel. Und das trennt uns automatisch von den Dingen dieser Welt. Und sind wir haben diese irdischen Segnungen, wir dürfen uns auch darüber freuen und reichlich mit Genuss nehmen, aber wir stellen sie allesamt an den richtigen Platz, wenn wir einmal begriffen haben, wen wir da im Himmel haben. Wenn wir einmal erkannt haben, was wir für Segnungen haben in den himmlischen Örtern, dass wir ihn dort haben, das Leben haben, dann begreifen wir eigentlich, was das Kommen des Herrn zutiefst für uns auch ganz praktisch bedeuten kann. Auch überzogen. Aber den gönne ich mir jetzt auch noch. Weil das kann man einfach runternehmen. Ein komplettes Bild, was mit den Gläubigen bei der Entrückung passiert. Was passiert mit dir? Das ist 1. Thessalonicher 4, wir werden entrückt. In 1. Korinther 15, da heißt es, könnt ihr mal nachlesen, was mit unseren sterblichen Körpern geschieht, wird da beschrieben. Das ist aber immer noch nicht komplett, weil wenn nur beschrieben wird, dass wir verwandelt werden, dann wissen wir ja noch nicht in was. Und dann lesen wir Philipper 3, Vers 20, in welches Bild wir verwandelt werden. Dass wir den Leib der Herrlichkeit haben, dass der dem Leib des Herrn Jesus entspricht. Und dann lernen wir noch in Johannes 14, wohin die Reise geht. Dass wir im Vaterhaus sein werden, dass wir da sein werden, wo der Herr Jesus von Ewigkeit her war, wo der Vater immer Freude an seinem Sohn gehabt hat. Und da werden wir uns gemeinsam über diesen Sohn freuen. Das ist unser Ziel, das ist unsere Hoffnung. Das ist ein komplettes Bild. Keine dieser Bibelstellen hat das komplette Bild. Aber wenn wir alles zusammennehmen, alle Stellen, dann dürfen wir wissen, was passiert, wenn dieser eine Nu, dieser Augenblick stattfinden wird, wo wir verwandelt werden. Dann werden wir in sein Bild verwandelt werden. Und dann werden wir ins Vaterhaus gebracht werden. Das ist unsere Hoffnung, die Hoffnung der Christen. Fragen? In Kapitel 5?
Genau.
Am Ende?
Nee, im Anfang. Wenn ihr selbst wisst, genau, dass der Tag des Herrn gekommen wird. Und davor, im Philipp 4, ist ja, jede bis zur Ankunft des Herrn. Das ist dasselbe Ereignis.
Naja, also was in Kapitel 5 steht, in Vers 2, da geht es um den Tag des Herrn. Das ist eigentlich das, was nach der Entrückung irgendwann losgeht. Ja? Der Tag des Herrn umfasst ja Teile des Gerichtes oder des Ausgießens des Zornes Gottes, was eben ganz am Ende dieser Drangsalzeit sein wird. Ja? Also das ist eben nicht die Ankunft des Herrn, die wir hier beschrieben finden in unserem Klammersatz. Da ist es die Ankunft des Herrn zur Entrückung. Das ist eben wahrscheinlich mal mindestens 7 Jahre vorher. Wenn wir jetzt so ein bisschen mit, da müssen wir uns nächste Woche oder nächste Mal drüber unterhalten. Nächste Woche nicht. Wir haben keine neuen Zeiten. Aber da geht es ja um die letzte Danielswoche, die noch aussteht, ja, die noch nicht hinter uns liegt. Und die wird erst dann anbrechen oder dann losgehen, wenn die Gemeinde entrückt sein wird oder die Gläubigen entrückt sein werden. Ja. So, und der Tag des Herrn ist dann eben in dieser Phase, beginnt der irgendwann. Ja, wann genau möchte ich jetzt mal nichts zu sagen, aber das ist auf jeden Fall danach, das ist nicht das Gleiche. So, aber die Ankunft des Herrn in den anderen Stellen hier im Thessalonicher Brief, wir haben das ja noch in Kapitel 2 am Ende, Kapitel 3 am Ende und Kapitel 5 am Ende, da geht es auch immer um die Ankunft, wenn der Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Das müssten wir eigentlich auch genauer untersuchen. Da geht es oft darum, um die Verantwortung, dass da etwas gesehen wird, dass da etwas anerkannt wird, dass es da Lohn gibt oder dergleichen. Und das steht immer mit dem Wiederkommen in Macht und Herrlichkeit in Verbindung. Und deswegen muss man immer genau gucken, in welchem Zusammenhang steht dieses Wort mit der Ankunft. Ja. Also hier ist es, auf deine Frage, hier ist es auf nicht das Gleiche. Also der Klammersatz mit Ankunft des Herrn ist nicht das Gleiche wie der Tag des Herrn. Ja.